Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden, alle drei Monate Samstag 17 bis 18 Uhr. Zuerst einmal wünschen wir unserem Publikum am Radio ein gutes, vor allem gesundes neues Jahr. Im Studio sind heute unter Einhaltung aller Hygieneregeln, wie üblich an der Technik,
Ute Hellwig.
Und am Mikrofon Gisela Sauerwein. Corona überschattet alles. Dabei geraten wichtige Themen und Probleme in den Hintergrund. Aber darüber sprechen wir mehr später. Hinter uns liegt ein außergewöhnliches Jahr, unbeschreiblich schwierig. In diesem Jahr hat die Natur mit einer sehr kleinen, infektiösen, organischen Struktur, nicht lebend, aber dem Leben nahestehend, der Menschheit erneut wiederholt und brutal ihre Grenzen aufgezeigt, wie unser Gruppensprecher es formuliert. Unser aller Leben wurde auf den Kopf gestellt und leider gerieten dabei viele Probleme, die uns auf den Nägeln brennen, ins Abseits. Das bedeutete konkret schwere Einbußen für die Menschenrechte. Nicht selten galt das Virus als Vorwand, die Aktivitäten von Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen zu unterdrücken. Und dennoch, es gab auch Erfolge. Über die möchten wir einer guten alten Tradition der ersten Sendung im neuen Jahr folgend berichten und über die Aktivitäten von Amnesty Wiesbaden 2020. Zu den bemerkenswertesten Erfolgen gehört die starke Unterstützung für Amnesty. Weltweit haben im Jahr 2020 mehr als 10 Millionen Menschen Amnesty International unterstützt. Das ist ein unglaublicher Erfolg und wir möchten allen für ihren wichtigen und wirkungsvollen Einsatz danken. Bei Amnesty heißt es dazu wörtlich:
Tagtäglich werden die Rechte von Menschen weltweit verletzt. Amnesty International setzt sich für diese Menschen ein, mit Appellaktionen, Recherchen vor Ort, Länder- und Themenberichten sowie Kampagnen und Lobbyarbeit. Weltweit beteiligen sich Hunderttausende Menschen an unseren Aktionen. Mit Briefen, E-Mails und Petitionsunterschriften bewirken sie Freilassung, verhindern Folter, schützen Menschen vor unfairen Prozessen und retten Leben.
Viele inhaftierte Menschenrechtler haben ihre Freilassung Urgent Actions von Amnesty zu verdanken. Mehrere Beispiele gibt es aus Ägypten zu berichten. Folgende möchten wir in Erinnerung rufen. Drei Führungskräfte der EIPR, der Ägyptischen Initiative für Menschenrechte, Gasser Abdel Razek, Karim Enara und Mohamed Bashir, waren im November 2020 wegen Terrorismusverdachts festgenommen und willkürlich im Torah-Gefängniskomplex inhaftiert worden. Anlass war offensichtlich ein Menschenrechtstreffen mit westlichen Diplomatinnen und Diplomaten, das sie in ihrem Büroraum organisiert hatten. Ihre Freilassung haben sie einer weltweiten Kampagne zu verdanken, an der sich NGOs, berühmte Persönlichkeiten, aber auch Menschen aus Politik und Wissenschaft beteiligten. Ihre Freilassung ist dabei bislang nur ein Teilerfolg, denn ihre privaten Geldmittel wurden, sogenannt, eingefroren. Grundsätzlich drohen der Menschenrechtsarbeit in Ägypten weitere Einschränkungen oder auch Strafverfahren. Konstruierte, terrorismusbezogene Anschuldigungen bringen Menschenrechtsverteidiger vor Gericht und in Haft. So ist es für Amnesty ein Gebot, die Situation in Ägypten zu beobachten und auf die Freilassung inhaftierter Menschenrechtsverteidigerinnen hinzuwirken. Aus Ägypten ist noch ein anderer Erfolg zu berichten. Im März 2020 wurde die ägyptische Frauenrechtsverteidigerin Amal Fati nach einem 2 Jahre dauernden Verfahren und 8-monatiger Haft freigesprochen. Amal Fati war im Mai 2018 festgenommen worden, nachdem sie auf Facebook über eine sexuelle Belästigung geschrieben und die staatliche Untätigkeit angeprangert hatte. Amalfati hatte immer wieder auf die schwierige sozioökonomische Situation in ihrem Heimatland aufmerksam gemacht. Außerdem setzte sie sich aktiv für Menschen ein, die wegen ihrer Aktivitäten bei Demonstrationen oder in den sozialen Medien inhaftiert wurden. Kurz gesagt heißt das: Hier wurde eine Frau angeklagt, die von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hatte. Ihr Freispruch macht Hoffnung. Wir lesen Ihnen jetzt einige mutmachende Beispiele aus Urgent Actions vor, die wir zum Teil wörtlich übernommen haben.
Seit dem 9. August, dem Tag der Präsidentenwahl in Belarus, gehen Zehntausende auf die Straße und bieten den Autokraten Alexander Lukaschenko die Stirn, der behauptet, die Wahl gewonnen zu haben. Die Menschen demonstrieren regelmäßig friedlich. Das Regime antwortet wie immer: Festnahmen, Prügel und Folter, Menschenrechtsverletzungen. Es gibt dennoch immer wieder Erfolge, die Mut machen. Am 11. Oktober wurde die LGBTI-Aktivistin Victoria Biran nach 2 Wochen Haft entlassen. Sie war am 26. September auf dem Weg zu einer Frauendemonstration in Minsk, als Polizisten sie festnahmen. Am 28. September wurde sie zu 15 Tagen Verwaltungshaft verurteilt, nur weil sie ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlung ausüben wollte. Wenn Sie sie unterstützen wollen, aktuell gibt es eine internationale Petition für friedliche Demonstrationen in Belarus. Gehen Sie auf die deutsche Amnesty-Seite und beteiligen Sie sich. Auch in anderen Ländern gibt es Erfolge. Zum Beispiel Malaysia. Amnesty International setzt sich seit Beginn der Corona-Pandemie auf vielen Wegen für einen menschenrechtskonformen Umgang mit der Situation ein. In Malaysia konnten wir mit einer Urgent Action Krankenhausreinigungskräfte unterstützen, die sichere Arbeitsbedingungen unter Covid-19 forderten und deswegen angeklagt wurden. Auch in Jordanien gab es Erfolg. Mit Verzögerung erhielten wir diese gute Nachricht. Am 28. Juli 2020 befand das jordanische Strafgericht Tujan al-Bakaidi für nicht schuldig. Die 17-Jährige hatte auf Facebook religiöse und kulturelle Themen diskutiert und war daraufhin von der Behörde für Interkriminalität wegen Blasphemie und Beleidigung religiöser Gefühle angeklagt worden. Ihr Prozess dauerte 8 Monate. Im März 2020 versprach der argentinische Präsident Alberto Fernández dem Kongress noch vor Ende des Jahres einen Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen vorzulegen. Am 17. November löste er sein Versprechen ein und legte dem Kongress einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor. Dieser wird jetzt diskutiert und bis Februar 2021 soll darüber abgestimmt werden. Amnesty International wird sich auch weiterhin aktiv und entschlossen dafür einsetzen, dass beide Kammern die Gesetzesvorlage annehmen und Schwangerschaftsabbrüche in Argentinien bald nicht mehr kriminalisiert werden. Und selbst in Mexiko gibt es Fortschritte. Am 21. Oktober 2020 kündigte der Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua einen Bericht zur Ermordung des Land- und Umweltaktivisten Julian Carrillo an, 3 Tage vor seinem 2. Todestag. In dem Bericht soll es um die Aktivitäten des Bundesstaates in diesem Fall sowie um etwaige Entschädigungszahlungen an die Angehörigen gehen. Der Gouverneur plant, Vertreter von Amnesty im Januar 2021 einzuladen, um den Bericht und die erzielten Fortschritte vorzustellen. Anlass dafür war die Übergabe von mehr als 61.000 Unterschriften durch Amnesty International, mit denen die Aufklärung der Tat und der Schutz der Gemeinschaft Coloradas de la Virgen gefordert wurden. In der Zwischenzeit hatte der Staatsanwalt von Chihuahua angekündigt, dass das Gerichtsverfahren gegen die beiden Tatverdächtigen im Januar 2021 stattfinden wird.
Slowakei. Auch hier geht es um das Abtreibungsgesetz. Am 20. Oktober wies das slowakische Parlament einen Gesetzentwurf zurück, der den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen weiter einschränken sollte. Die geplanten Maßnahmen hätten die Gesundheit von schwangeren Personen gefährdet und gegen die Menschenrechte der Betroffenen verstoßen. Iran. Die zu Unrecht inhaftierte Menschenrechtsverteidigerin Nahes Mohammadi wurde Anfang Oktober 2020 vorzeitig aus der Haft entlassen. Im Sommer überstand sie in ihrer Haft trotz einer Vorerkrankung der Lunge eine Infektion mit Covid-19. Diese Fälle verdeutlichen, es lohnt sich. Jede Petition, jede Unterschrift ist wichtig und kann helfen. Und vor allem, Sie können das ganz bequem von zu Hause aus, vom Sofa aus erledigen. Der Einsatz gegen die Todesstrafe gehört zu den Kernthemen von Amnesty. Nach wie vor schreiben Amnesty-Mitglieder Petitionen, um die Vollstreckung der Todesstrafe zu verhindern. Zu diesem Thema gibt es gute und leider auch schlechte Nachrichten. Die guten zuerst. Weltweit lässt sich ein Trend zur Abschaffung der Todesstrafe beobachten. In 108 Staaten ist sie abgeschafft, in 28 Staaten wird sie nicht mehr praktiziert. Eine interaktive Karte dazu finden Sie auf der Seite todesstrafe-amnesty.ch. Gegen diesen Trend stiegen die Hinrichtungen in Saudi-Arabien, Iran, Jemen, Südsudan und Irak. Für China liegen keine belastbaren Zahlen vor, da die Vollstreckung von Todesurteilen Staatsgeheimnis ist. Immerhin kündigte Saudi-Arabien im Zuge der Reformen im April 2020 an, bei Delinquenten, die zum Tatzeitpunkt noch minderjährig waren, nicht mehr die Todesstrafe anzuwenden, außer bei einem terroristischen Tathintergrund. Allerdings hat Amnesty den Missbrauch des Antiterrorgesetzes dokumentiert, sodass erhebliche Zweifel bestehen, ob Minderjährige wirklich nicht mehr exekutiert werden. Straffällige Minderjährige sollen auch nicht mehr ausgepeitscht werden. Leider sind in diesem noch jungen Jahr schon wieder Todesurteile vollstreckt worden, gerade in den letzten Tagen von Donald Trumps Regierung. Das irritiert bzw. schmerzt schon besonders, wenn man an die vielen Begnadigungen denkt, die der Präsident in seinen letzten Amtstagen noch gewährt hat. Aber bei den Begünstigten handelt es sich ja überwiegend um Menschen aus Trumps persönlichem Umfeld, Unterstützer wie der ehemalige Chefstratege Steve Bannon. Unter den Begnadigten waren Männer, die im Rahmen eines US-Auftrags für das private Sicherheits- und Militärunternehmen Blackwater im Irak waren, wo sie an einem Massaker in Bagdad beteiligt waren. Das Massaker forderte mehr als ein Dutzend Opfer aus der Zivilbevölkerung. Für diese Tat waren die Männer zu hohen Haftstrafen bzw. lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Sprecherin des Menschenrechtsbüros Marta Hurtado befürchtet, dass die Aussicht auf Straflosigkeit bei einem solchen Verbrechen Schule machen könne. Opfer von Menschenrechtsverletzungen haben Anspruch auf Gerechtigkeit in Form von angemessenen Strafen für die Täter. Trump begründete die Begnadigung der Söldner mit seiner Auffassung, dass sie, Zitat, eine lange Geschichte des Dienstes an der Nation, Zitat Ende, vorzuweisen hätten. Mit Lisa Montgomery wurde zum ersten Mal seit fast 70 Jahren eine Frau auf Bundesebene hingerichtet. Außerdem waren auf Bundesebene 17 Jahre lang keine Exekutionen durchgeführt worden. Lisa Montgomery war wegen eines unbeschreiblich grausamen Mordes an einer Hochschwangeren zum Tode verurteilt worden. Allerdings war sie psychisch krank, ein Umstand, der zwar zunächst zum Aufschub führte, den der Supreme Court aber dann aufhob und die Hinrichtung für rechtens erklärte. Positiv dagegen ist die Nachricht, dass die US-amerikanische NGO DPIC, Death Penalty Information Center, vermeldet, dass die Verhängung der Todesstrafe in Amerika rückläufig sei. Mit 18 Todesurteilen im Jahr 2020 sei die niedrigste Zahl der vergangenen 40 Jahre erreicht worden. Die durchgeführten 17 Vollstreckungen sind natürlich immer noch zu viele, aber der niedrigste Wert seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. In den neuen Präsidenten Biden werden große Hoffnungen gesetzt, da er im Gegensatz zu seinem Vorgänger als Gegner der Todesstrafe gilt. Im März 2020 trat im Bundesstaat Colorado das Gesetz zur Abschaffung der Todesstrafe in Kraft. Damit ist Colorado der 22. Bundesstaat ohne Todesstrafe. In 11 weiteren Bundesstaaten wurde seit 10 Jahren die Todesstrafe nicht mehr vollstreckt.
Vor ein paar Tagen erreichte uns noch eine andere positive Nachricht aus dem Iran. Dort war Bahzan Nasrullah-Sadeh bereits am 20. Oktober aus dem Gefängnis entlassen worden. Am 10. Oktober, dem Internationalen Tag gegen die Todesstrafe, war noch für seine Freilassung demonstriert worden. Nasrullah-Sadeh, Mitglied der kurdischen Minderheit, war als 17-Jähriger 2010 vom Revolutionsgericht in einem unfairen Verfahren, unter anderem wegen Feindschaft zu Gott, zum Tode verurteilt worden. Unter Folter hatte er selbstbelastende Aussagen gemacht. Außerdem konnte er keinen Anwalt hinzuziehen. Nun hat der oberste Gerichtshof das Todesurteil in eine Freiheitsstrafe umgewandelt. Wegen der langen Haftzeit im Todestrakt wurde er sofort entlassen. Wir freuen uns mit ihm und danken allen Unterstützern. Hier griff nun doch internationales Recht, das die Verurteilung Jugendlicher zum Tode verbietet.
Natürlich hat das Virus auch unsere Arbeit hier in Wiesbaden stark eingeschränkt. Ab Mitte März mussten viele geplante Veranstaltungen abgesagt werden, darunter fast alle Filme im Murnau. Das Go East Festival und X-Ground konnten nur mit erheblichen Einschränkungen vor Ort oder zum Teil virtuell stattfinden. Gleich zweimal fielen die geplanten Lesungen mit dem Schauspieler Armin Nufer zum Thema Meinungsfreiheit mit Texten verfolgter Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Lockdown zum Opfer. Auch andere Lesungen über Rassismus fielen aus. Im Rahmen von Wir in Wiesbaden sollte am 30. November im Studio des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden die szenische Lesung über die Todesstrafe in Texas stattfinden. Grundlage ist das gleichnamige Buch der Autorin und Aktivistin Gabi Uhl, das vom Westfälischen Landestheater adaptiert wurde. Gabi Uhl hat über Jahre hinweg Kontakte zu Häftlingen in texanischen Todeszellen gepflegt und über diese Erfahrungen in ihrem Buch berichtet. Immerhin zweimal kamen wir bei Radio Rheinwelle zu Wort. Das erste Mal im Januar 2020, dann wieder erst im Oktober. Die Januarsendung beschäftigte sich mit unserem Gruppenthema Kolumbien. Beate Franke Kern berichtete über die Friedensgemeinde San José de Apartado, die zunehmend Repressalien seitens der staatlichen Macht, aber auch der Paramilitärs ausgesetzt ist. Sie beobachtete die Entwicklung mit unserem Gruppenmitglied Wolfgang Kunert und gemeinsam übersetzten sie die Blogs ins Deutsche. Durch Corona hat sich die Situation der Friedensgemeinde dramatisch verschlechtert. Alle Interessierten können diese Texte auf der Website von Amnesty Wiesbaden und dem Stichwort Kolumbien nachlesen. Es lohnt sich, auch wenn die beschriebenen Verhältnisse Bestürzung und Trauer hervorrufen. In unserer Sendung im Oktober hatten wir zwei junge Mitglieder von Spiegelbild, der Jugendinitiative des aktiven Museums deutsch-jüdischer Geschichte in Wiesbaden, zu Gast. Auch hier hatten wir wieder ein Thema, das uns auf den Nägeln brennt: Antisemitismus in Wiesbaden. Die Hoffnung, dass man in Deutschland Lehren aus den Erfahrungen des Holocaust gezogen hätte, erweisen sich zunehmend als Trugschluss, denn tagtäglich ereignen sich in Deutschland antisemitische Aktionen, die schlimmste in Halle 2019. Der Täter, der mittlerweile vor Gericht steht, rückt auch heute noch nicht von seiner Ideologie ab. Beide Sendungen können Sie nachhören. Schauen Sie auf unserer Webseite. Am 14. August stand das Amnesty Mobil auf dem zentralen Dernschen Gelände mit einer Open-Air-Ausstellung zu 70 Jahre allgemeiner Erklärung der Menschenrechte. Natürlich waren alle Corona-Bestimmungen sorgfältig und mit hohem Aufwand umgesetzt worden. Leider beeinträchtigte Petrus die Veranstaltung. Am Vormittag hielt große Hitze mögliche Besucher fern und nachmittags musste die Aktion wegen eines starken Gewitters vorzeitig beendet werden. Die Gäste konnten sich über unsere Arbeit für die Menschenrechte informieren und über die Möglichkeiten, sich für Opfer von Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Armin Nufer las dazu Texte aus dem Buch »Und eisig weht der kalte Wind« des Wiesbadeners Ricardo Lenzi-Laubinger. Mitglieder der Sinti-Familie Laubinger verloren durch die Vernichtungsaktionen der Nationalsozialisten ihr Leben. Aber auch in der Bundesrepublik musste die Familie Repressalien erleiden. Die Lesung wurde von dem Gitarristen Sharam Mogadam begleitet. Gabi Uhl, die Vorsitzende der Initiative gegen die Todesstrafe, war mit Texten aus ihrem Buch und eigenen Songs vertreten.
Im September konnte dann, natürlich auch wieder mit Einhaltung der Hygienevorschriften, eine Veranstaltung der Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Wiesbaden zu dem Thema Kirchen im Widerstand im Roncalli-Haus stattfinden. Der philippinische Bischof Antonio Ablon berichtete über die Menschenrechtssituation in seinem Heimatland, dazu auch über Angriffe auf Kirchen und indigene Völker. Frieden sei nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden beruhe immer auf Gerechtigkeit, so Bischof Antonio Ablon. Antonio Ablon ist Bischof der Iglesia Filipina Independiente auf der philippinischen Insel Mindanao. Dort setzte sich der 46-Jährige unter anderem für die Rechte der indigenen Bevölkerungsgruppe der Lumad ein, die für den Abbau von Bodenschätzen immer wieder durch das Militär von ihrem Land vertrieben werden. Das Militär geht hart gegen die Ureinwohner Mindanaos vor, denn unter der Erde ruhen wertvolle Bodenschätze, Gold, Kupfer und andere Rohstoffe. In diesem Kampf zwischen Schürf- und Menschenrechten steht die Kirche an der Seite der verarmenden Bevölkerung. Doch damit hat der Bischof sich selbst in Gefahr gebracht. Er wird diffamiert als Rebell und Terrorist. Seit 2006 bekommt er immer wieder Todesdrohungen. Anfang 2019 tauchte sein Name auf den Mordlisten lokaler Todesschwadronen vom Regime des Präsidenten Rodrigo Duterte auf. Aktuell lebt Antonio Ablon als Stipendiat der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte in Hamburg.
Alle Filmvorstellungen und die Lesung im November entfielen. Aber deutlich sichtbar war wieder unsere Teilnahme an der Cities for Life-Aktion am 30. November, wo die Bonifatiuskirche ab 17 Uhr in blauem Licht erstrahlte. Seit 2002 gibt es die von der Gemeinschaft Sant'Egidio ins Leben gerufene weltweite Aktion, mit der sich Städte für die Abschaffung der Todesstrafe aussprechen, indem sie jährlich am 30. November ein markantes Gebäude ihrer Stadt auf besondere Weise beleuchten. Über 2000 Städte auf 5 Kontinenten in mehr als 92 Ländern gehören inzwischen zu dieser Bewegung. In Deutschland sind über 200 Städte und Gemeinden vertreten, darunter Berlin, München, Hamburg, Köln. Und seit 2016 gehört auch Wiesbaden dazu. Am 3. Dezember wurde in der Volkshochschule die Kunstausstellung We Are Part of Culture eröffnet. Die Kunstausstellung zeigt queere Persönlichkeiten von der Antike bis heute, die die europäische Gesellschaft, unsere Kultur, Politik und Wissenschaft nachhaltig geprägt haben. Dazu gehören Alexander der Große, Leonardo da Vinci, Florence Nightingale, Käthe Kollwitz und viele mehr. Die Porträts der Persönlichkeiten wurden von national und international bekannten Künstlerinnen wie zum Beispiel Robert W. Richards, Ralf König, Tanja Espril oder Gerda Laufenberg speziell für die WAPOC geschaffen. Die Ausstellung fordert Vielfalt, Respekt und Akzeptanz. Sie schafft Vorbilder und Identifikationsfiguren und sie zeigt lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter- und queere Personen haben schon immer unsere Gesellschaft entscheidend mitgeprägt. Sie können diese Ausstellung in der VHS Wiesbaden im Foyer Haus B als Schiede de Gasperi Straße sehen bis 30. April 2021. Informationen über die Besichtigungsmöglichkeiten der Ausstellung erhalten Sie auf der Website der VHS. Die Pandemie hat viele Probleme zu Menschenrechten verdrängt. Da ist natürlich die Situation der Flüchtlinge in Griechenland und in Bosnien und Herzegowina zu nennen. Seit Jahren kämpft Amnesty für die Neuausrichtung des Flüchtlingsschutzes, um Asyl für die Schutzbedürftigen zu gewährleisten. Das heißt konkret die Umsetzung des Artikels 14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In Bosnien und Herzegowina spitzt sich die Lage zu. Dort leben, so kann man das eigentlich gar nicht nennen, über 2000 Menschen unter unmenschlichen Bedingungen bei winterlichen Temperaturen, ohne feste Unterkunft und ohne Strom und Wasser. Amnesty International fordert daher die Regierungen weltweit auf, Schutzsuchenden den Zugang zu einem fairen, unparteiischen und umfassenden Verfahren zu ermöglichen. Keine Asylsuchenden dürfen ohne umfassende Prüfung ihrer Asylbegehren ausgewiesen werden. Es muss zudem möglich sein, gegen eine ablehnende Entscheidung Rechtsmittel einzulegen. Zitat Ende. Amnesty unterstützt die bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, die Flüchtlinge und Folteropfer behandelt, um ihnen die Möglichkeit für eine lebenswerte Zukunft zu verschaffen. Auch Sie können hier etwas tun, indem Sie diese Aktion mit Spenden unterstützen. Zum Thema Unterstützung gibt es noch Ergänzungen. Auf der Website von Amnesty finden Sie genügend Möglichkeiten dazu. Ganz einfach, nur mit einem Klick. Da ist zum Beispiel die ehemalige Crew des Rettungsschiffes Juventa 10, gegen die in Italien ermittelt wird. Ihr Verbrechen? Sie haben 14.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Sie können sich dafür einsetzen, dass die italienischen Behörden die Ermittlungen gegen die Crew einstellen. Die Juventa 10 erhielt 2020 den Amnesty Menschenrechtspreis für ihr vorbildhaftes Engagement für die Menschenrechte. Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Sendung. Zum Abschluss möchten wir der vielen Menschen gedenken, die Opfer der Pandemie wurden. Unsere Gedanken und Gefühle sind bei ihren Angehörigen. Allen, die unter der Krankheit leiden, wünschen wir baldige Genesung. Unsere Hochachtung gilt den vielen Menschen, die sich um die Pflege der Erkrankten bemühen und mit ihnen auf Heilung hoffen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund. Wenn Sie Interesse haben, in unserer Gruppe mitzuarbeiten, dann melden Sie sich bei uns. Wir treffen uns am 2. Mittwoch im Monat. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 10. Februar statt. Sie erreichen uns über E-Mail info@amnesty-wiesbaden.de. Bei Interesse, bitte schreibt uns. Wegen der aktuellen Situation wird die Sitzung nicht vor Ort stattfinden, sondern nur über eine Videokonferenz. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Danke.
Tschüss.